2. Timotheus 2, Vers 2. Ein Vers, den wir auch schon in früherer Zeit einmal betrachtet haben, aber heute Morgen unter einem besonderen Aspekt. Wer keine Bibel hat, kann ihn mitlesen, hier hinter mir an der Wand. 2. Timotheus 2, Vers 2. Da schreibt der Apostel Paulus an Timotheus, Vers 1 noch mitgelesen: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Heute vor einer Woche, am Sonntag, 14. April, saßen wir in San Leandro bei San Francisco zusammen zu einem Gespräch mit Ron Chin. Er ist einer der Ältesten in dieser Gemeinde dort, in Fairhaven Bible Chapel, ein Mann, der seit mehr als 20 Jahren dort Ältestendienst tut, an der Seite von Gene Gibson. Und wir wollten ihm eigentlich eine ganze Reihe von Fragen stellen, so wie wir es am Vortag auch bei William MacDonald getan hatten, aber dann reichte es uns in diesem Gespräch nur zu einer einzigen Frage. Ich fragte Ron Chin, wie man in einer Gemeinde biblische Leiterschaft aufrichten kann. Und daraufhin nahm dieser Bruder seine Bibel in die Hand und hielt uns völlig unvorbereitet aus dem Stegreif eine der brillantesten Bibelarbeiten, die ich bisher je zu diesem Thema gehört habe. Was er in diesen 1,5 Stunden sagte, hat uns so angesprochen und betroffen gemacht, dass ich gerne ein paar seiner Gedanken weitergeben möchte. Ich habe sie aufgegriffen, ich habe sie weiter verarbeitet zu dem Thema heute Morgen. Unser Thema soll heißen: Der große Auftrag, machet zu Jüngern. Wir sehen hier auf dieser Folie, dass Paulus an Timotheus schreibt: Was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Hier in diesem Vers werden 4 Generationen von Christen angesprochen. Paulus hat Timotheus gelehrt. Er sollte es treuen Menschen anbefehlen, die wieder tüchtig sein sollen, andere zu lehren. 4 Generationen von Christen. Hier sehen wir, auf welche Weise Jünger hervorgebracht werden, auf welche Weise Menschen zu Jüngern werden. Zunächst die Frage: Was ist ein Jünger? Jünger sind Menschen, die sich in die Lebensgemeinschaft mit Jesus haben rufen lassen. Im Markus-Evangelium heißt es mal so ganz nebenbei: Er rief sie zu sich, dass sie bei ihm sein sollten. Das tut unser Herr Jesus seit 2000 Jahren. Er ruft Menschen in seine Lebensgemeinschaft. Nicht in eine Gruppe in erster Linie, in eine Kirche, in eine Denomination, er ruft zu sich in seine Lebensgemeinschaft, damals buchstäblich, auch physisch sichtbar, heute in einem übertragenen Sinn in eine geistliche Lebensgemeinschaft. Er rief sie zu sich, dass sie bei ihm sein sollten. Das sind Jünger, Menschen, die in der Lebensgemeinschaft mit Jesus leben. Vielleicht wird der Begriff Jünger am deutlichsten, wenn wir ihn im Kontrast sehen zu einem nur gläubigen Menschen. Auf der nächsten Folie zeigt uns Holger den Unterschied zwischen Gläubigen und Jüngern. Nur Gläubige, jetzt mal Menschen, die einfach zum Glauben gekommen sind, die haben Vergebung ihrer Sünden erlebt, sie haben Gewissheit der Errettung, hoffentlich, ja, sind sie zur Heilsgewissheit gekommen, sie wissen, sie haben ewiges Leben, und sie pflegen für sich persönlich die Beziehung zu Jesus. Das ist ein Gläubiger. Er ist zum Glauben gekommen an Jesus. Er hat Vergebung der Sünden, Gewissheit der Errettung und er pflegt die Beziehung zu Jesus. Das ist noch nicht unbedingt ein Jünger. Jünger ist mehr als Gläubiger. Und wollen wir auf der zweiten Hälfte sehen, die Kennzeichen eines Jüngers. Beim Jünger kommt hinzu, er ist getauft. Jesus sagt, Jünger werden in einem Prozess herangebildet und dieser Prozess der Jüngerschaft beginnt mit der Taufe. Jesus sagt, mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft. Da steht im Griechischen ein Partizip, indem ihr sie tauft. Die Taufe gehört als eines der unverzichtbaren Kennzeichen zur Jüngerschaft hinzu und junge Christen sollten möglichst im ersten Glaubensjahr schon getauft werden, möglichst. Es ist nicht immer der Fall. Ich war leider auch schon 11 Jahre gläubig, als ich getauft wurde. Manche haben noch längere Zeit dafür gebraucht, um das zu erkennen, aber das spielt keine Rolle. Möglichst im ersten Jahr sollte ein frisch Bekehrter, ein Neugläubiger schon getauft werden. Ein Jünger ist jemand, der hat angefangen, für andere zu beten. Wir merken, wohin die Richtung geht bei Jüngerschaft. Sie geht weg von sich allein hin zu anderen, hin zum Dienst für den Herrn an anderen Geschwistern. Und er beginnt mit Gebet. Ein Jünger haben eine Fürbitteliste. Und Jünger haben gelernt, das Wort Gottes zu gebrauchen für andere, ist der nächste Punkt auf unserer Folie. Sie gebrauchen das Wort Gottes, sie lesen es für sich, aber sie beginnen auch das Wort schon weiterzugeben, im persönlichen Zeugnis, in der Versammlung, der Gemeinde, beim Brotbrechen oder am Sonntag. Sie geben das Wort schon weiter. Sie haben begonnen, den anderen mit ihrer Gabe zu dienen. Sie haben begonnen, materielle Opfer zu bringen. Sie haben das erkannt, dass ein Segen darauf liegt, auch Finanzielles weiterzugeben. Und Jünger betreuen mindestens einen Menschen in geistlicher Weise. Sie fangen an zu betreuen. Sie fangen an nachzugehen. Sie fangen an, sich um andere zu kümmern. Das sind Jünger. Es geht weg von ihrem persönlichen Glaubensleben hin zu anderen. Jünger lernen, in der Selbstverleugnung zu leben. Nicht mehr für sich selbst. Unser Herr Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, will jemand mein Jünger sein, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Heute wird sehr viel von Selbstverwirklichung gesprochen, von Selbstannahme, von Selbstliebe, von all diesen Dingen, die aus dem humanistischen Bereich kommen, aus humanistischer Psychologie. Man hört nur noch sehr wenig von Selbstverleugnung. Das ist biblische Selbstverleugnung, wenn ich mich zurückstelle und erkenne, ich bin nicht für mich selber da, ich bin für andere da und für meinen Herrn. Jünger sind Menschen, die von der Liebe Jesu so ergriffen sind, dass sie ihn an die erste Stelle ihres Lebens gesetzt haben. Er hat ihr Leben reich gemacht, ihm folgen sie selbst unter Ablehnung, Leiden und Schmach nach und sie beginnen anderen zu dienen. Frage heute Morgen, bist du ein Jünger? Zuerst muss ich eigentlich fragen, bist du ein Gläubiger? Weißt du ganz gewiss, dass du errettet bist, dass du Vergebung deiner Sünden hast, dass du nicht mehr unter dem Zorn Gottes bist, wenn dein Leben zu Ende ginge, dass du weißt, wo du in der ewigen Welt die Augen aufmachst? Aber dann die zweite Frage, bist du ein Jünger? Hast du begonnen, für deinen Herrn und damit auch für andere Menschen zu leben? Oder bist du noch ganz bei dir selbst im Heilsegoismus? Eine andere Frage bewegte mich bei der Vorbereitung. Warum gibt es eigentlich heute so relativ wenig Jünger? Menschen, an denen man wirklich die Kennzeichen der Jüngerschaft erkennt. Warum gibt es so wenig Jünger? Meine Antwort lautet, weil wir den großen Auftrag Jesu nicht ernst genug nehmen. Er hat gesagt, das waren seine letzten Worte, das war sein Vermächtnis an seine Leute hier auf dieser Erde. Geht hin und mache zu Jüngern alle Nationen. Diese Worte werden oft als Missionsbefehl gedeutet. Manche deuten sie auch als Taufbefehl. Das ist beides nicht richtig. Es ist der Befehl, mache zu Jüngern. Darum geht es. Natürlich, da schließt ein, dass Menschen evangelisiert werden, dass Menschen zu Jesus gerufen werden. Da schließt ein, dass sie getauft werden. Aber der Schwerpunkt dieses Auftrags liegt darauf, mache zu Jüngern alle Nationen. Wie geht es nun? Damit kommen wir zu einem zweiten Schritt heute Morgen. Wir haben gefragt, was ist ein Jünger? Nun fragen wir zweitens, was ist ein Jüngermacher? Der Ausdruck ist ein bisschen seltsam, weil unter Macher verstehen wir ja heute in unserer Gesellschaft diese Leute, die so die Ärmel hochkrempeln und die Sache anpacken. Die laufen immer mit dem Handy in der Tasche rum und so ständig vollen Terminkalender. Das sind die Macher in Politik und Wirtschaft. So ist es hier nicht gemeint, sondern Jüngermacher sind Menschen, die ein Interesse haben, ein Anliegen haben, den Herzenswunsch haben, andere Gläubige in die Jüngerschaft hineinzuführen. Das müssen wir jetzt mal als Jüngermacher bezeichnen. Ich glaube, am allerbesten erkennen wir, was ein Jüngermacher ist, am Leben und Dienst unseres Herrn Jesus. Wenn es einmal einen wirklichen, vollkommenen Jüngermacher gegeben hat, dann war er es. Unser Herr Jesus Christus wirkte ja nur 3 Jahre lang in der Öffentlichkeit hier in seinem Erdenleben. In der ersten Hälfte dieser Zeit sprach er oft vor Tausenden. Er wollte sein Volk Israel zur Umkehr rufen und zum Glauben an ihn, den Messias. Während dieser Zeit, der ersten 1,5 Jahre, tat er viele seiner öffentlichen Zeichen und Wunder. Als ihn aber die Führungsschicht der Juden definitiv ablehnte, konzentrierte er sich in der zweiten Hälfte seines Dienstes auf die Zurüstung seiner Jünger. Jesus wollte Jünger haben. Er hat selbst Menschen in seine Nachfolge gerufen und zu seinen Jüngern gemacht. In Johannes 4, Vers 1 steht, als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes der Täufer. Jesus selbst hat mehr Jünger gemacht und getauft als Johannes der Täufer. Jesus hat Jünger gemacht und getauft. Hier sehen wir, es ging unserem Herrn von Anfang an um Jünger. Und deshalb benutzte er die relativ kurze Zeit seiner Wirksamkeit, um 2 Hände voll Jünger heranzubilden. Statt ständig vor Tausenden zu predigen, konzentrierte er sich auf 1 Dutzend. Mit niemandem verbrachte er so viel Zeit wie mit seinen Jüngern. Und je näher sein Ende kam, desto mehr Zeit verbrachte er mit ihnen. Und als die letzte Woche seines Lebens angebrochen war, war er fast nur noch mit den 12 zusammen. Jesus Christus wollte Jünger. Er teilte sein Leben mit ihnen. Er redete mit ihnen. Er aß mit ihnen. Er freute sich mit ihnen. Er litt mit ihnen. Er war ihr Rabbi, ihr Lehrer, ihr Meister, ihr Freund, auch ihr Vorbild, ihr Modell. Jesus investierte in sein Leben in das Leben der Jünger. Auf diese Weise prägte er sie für ihr gesamtes weiteres Leben. Und auch die Zeit nach seinem Tod, zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, die 40 Tage, die er dann noch hier auf dieser Erde weilte, widmete der Sohn Gottes ausschließlich seinen Jüngern. In Apostelgeschichte 1 lesen wir, dass er ihnen 40 Tage lang vom Reich Gottes Unterricht gab, heilsgeschichtliches Seminar bei Jesus. Er hätte sich in dieser Zeit auch im Tempel zeigen können. Er hätte wieder Tausende sammeln können. Er hätte wieder viele Zeichen und Wunder tun können. Er tat es nicht. Er konzentrierte sich 40 Tage lang nur auf seine Jünger, auf die späteren Apostel. Und als der Sohn dann zum Vater zurückging, da befahl er denen, die er selbst zu Jüngern herangebildet hatte, wiederum andere zu Jüngern zu machen. Er sagte, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und wie geht das? Indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Schaut, wir haben diese Reihenfolge umgedreht. wir lehren Menschen. Nein, zuerst fangen wir an, wir taufen schon kleine Kinder oft, ja. Zuerst werden sie schon getauft und dann lehren wir sie. Und wenn wir Glück haben, kommt mal irgendwann einer zum Glauben. Und dann sind wir zufrieden, wenn er die Veranstaltung besucht, dann lassen wir ihn sitzen. So läuft es weithin in unserem Land. Aber Jesus hat eine andere Reihenfolge geboten. Er hat gesagt, zuerst sollen wir zu Jüngern machen, indem wir sie dann taufen, sie sollen gläubig werden, getauft werden und dann sollen sie gelehrt werden. Und zwar alles gelehrt werden, was Jesus geboten hat. Eine umfangreiche Lehrzurüstung muss dann folgen. Das ist der große Auftrag. Mache zu Jüngern, nicht zu Hauskreisbesuchern, nicht zu Gottesdienstbesuchern, sondern zu Jüngern. Unser Herr macht den Menschen zu Jüngern. Werfen wir einen zweiten Blick in Leben und Dienst des Apostels Paulus. Auch da können wir in vorbildlicher Weise sehen, was es heißt, ein Jüngermacher zu sein. Gehen wir, let's turn to Acts chapter 20, also Apostelgeschichte 20. In Apostelgeschichte 20 wird berichtet, wie sich Paulus von den Ältesten der Gemeinde Ephesus verabschiedet. 3 Jahre lang hatte er als Gemeindegründer in dieser Stadt gewirkt. Nun hatte er einen neuen Auftrag und musste gehen. Ich möchte ein paar Gedanken herausgreifen. In Vers 18 sagt er, dass er alle Zeit bei den Ephesern war. Vom ersten Tag an, die ganze Zeit ist er bei den Ephesern gewesen und hat dem Herrn gedient. Paulus hat sich in Ephesus 3 Jahre lang konzentriert auf die Heranbildung von Jüngern. Unser Herr Jesus konzentrierte sich auf die Heranbildung von Jüngern. Paulus konzentrierte sich auf die Heranbildung von Jüngern. Er war die ganze Zeit in Ephesus. Er sprang nicht in Korinth herum, in Rom, in Thessalonich, er blieb in Ephesus, um dort Jünger heranzubilden. Dann in Vers 26 und 27 sehen wir, dass Paulus den Gläubigen in Ephesus den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Das heißt es, was Jesus gesagt hat, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Paulus hat nicht nur evangelisiert, sondern er hat den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Er hat den Bogen gespannt von der Schöpfung bis zum Weltgericht. Er hat Gericht und Gnade verkündigt, Sünde und Vergebung, Himmel und Hölle, Verlorensein und Rettung. Aber Paulus hat die Ungläubigen evangelisiert und die Gläubigen weitergeführt zum Wachstum im geistlichen Leben, zur Heiligung, zur Hingabe an Jesus, zum Dienst für ihn. Mit einem Wort ausgedrückt, er hat die Bekehrten in die Jüngerschaft hineingeführt. Und das Ergebnis lesen wir in Vers 29 und 30. Das ist mir einmal sehr, sehr wichtig geworden. Vers 29, das sagt Paulus, ich weiß, dass nach meinem Abschied hier von Ephesus grausame Wölfe zu euch kommen werden, hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Von außen werden Wölfe kommen und aus eurer eigenen Mitte von innen werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Hier kommt wieder das Wort Jünger vor. Paulus sagt, es werden Menschen kommen, die versuchen, die Jünger abzuziehen. Mit anderen Worten, nach 3 Jahren Dienst des Apostels Paulus in Ephesus waren Jünger da. Es waren Jünger da. Er war erfolgreich. Er hatte Gläubige zu Jüngern herangebildet. Schaut, in Deutschland und auch in anderen Ländern gibt es Gemeinden mit Hunderten oder sogar Tausenden von Besuchern. Aber es kann sein, dass in einer solchen Gemeinde nicht ein einziger Jüngermacher darunter ist. Ist das nicht erschütternd? Weil nur auf Zahlen geschaut wird und nur nach dem Motto gearbeitet wird, seid umschlungen Millionen. Hauptsache, es kommen Leute in die Säle und Stühle werden besetzt und noch ein paar her. Und dann wird ein attraktives Programm aufgebaut, dass man noch ein paar reinzwängen kann. Und noch größere Räume und noch größere Gemeinden. Alles auf Zahlen orientiert. Und kaum einer beachte den Befehl Jesu, Jünger zu machen. Jesus hat uns nicht geboten, möglichst viele Leute zusammenzutrommeln. Er hat uns geboten, Jünger zu machen. Das ist ein großer Unterschied. Aber wir wollen nicht auf andere Gemeinden schauen, wir wollen hier bei uns bleiben. Haben wir Jünger in unseren Reihen? Sind Brüder und Schwestern da, die bereit sind, den großen Auftrag Jesu zu erfüllen? Haben wir solche, die evangelisieren? Und haben wir solche, die bereit sind, die jungen Gläubigen in die Jüngerschaft hineinzuführen, Jünger zu machen? Ihr Lieben, das will unser Herr. Ihm geht allemal Qualität vor Quantität. Und das können wir uns gar nicht oft genug sagen. Im Reich Gottes geht immer Qualität vor Quantität. Wert, Qualität vor Menge. 10 Jünger sind unserem Herrn wichtiger als 100 bloße Besucher. Ganz gewiss. Lasst uns neu seinen großen Auftrag erkennen. Er hat gesagt, mache zu Jüngern. Aber nun, wenn das unser Anliegen ist, wenn hier Geschwister sind heute Morgen, die sagen, ja, das müssen wir wieder ganz neu ins Blickfeld bekommen. Und ich will es auch für meinen Dienst in der Gemeinde im Blickfeld haben. Wie können wir Menschen zu Jüngern machen? Wie gehen wir ganz konkret praktisch dabei vor? Wir haben zu Anfang gelesen, 2. Timotheus 2, dass Paulus schreibt, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an. Zuerst sollten wir um einen Sohn im Glauben bitten, um einen Timotheus. Paulus hatte einen Timotheus. Wir sollten um einen Sohn oder um eine Tochter im Glauben bitten. Wir sollten im Gebet sagen, Herr, schenk du mir einen Timotheus. Schenk mir einen Menschen, den ich zur Jüngerschaft führen kann, den ich zur Jüngerschaft zurüsten darf. Hast du schon einmal um einen Timotheus gebetet? Ich habe mich so gefreut, als unsere Ilona hier Praktikum gemacht hat. Da hat ihr Dieter als Praktikumsvater einen Auftrag gegeben, unter anderem, Ilona, er bittet dir einen weiblichen Timotheus, den du zurüsten kannst. Das war eine ihrer Aufgaben im Praktikum hier. Aber das ist nicht nur für Praktikanten, das sollte für uns alle ein Anliegen sein, dass wir uns einen Timotheus erbitten. Und alles, was Paulus war und was er wusste, investierte er dann in seinen geistlichen Sohn Timotheus. Paulus teilte sein Leben mit ihm und Timotheus folgte seiner Lehre, seinem Lebenswandel, seinem Glauben, seiner Liebe, aber auch seinen Verfolgungen und Leiden. Und wenn du mit dem Herrn lebst, und in seinem Wort verwurzelt bist, dann erbitte dir einen Timotheus. Für uns Familienväter und Mütter kommen da vielleicht zuerst unsere leiblichen Kinder in Betracht, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Da ist unsere erste Verantwortung. Das Schönste wäre, unsere eigenen Kinder in die Jüngerschaft hineinführen zu dürfen. Und wenn es deine eigenen Kinder nicht sein können, dann erbitte dir einen anderen männlichen oder weiblichen Timotheus, in den du investieren kannst, was du bist und was du weißt. Auf diese Weise wirst du zu einem Jüngermacher. Aber damit ist die Kette der Multiplikation noch nicht zu Ende. Die erste und zweite Generation schaffen wir manchmal noch, aber schon die dritte ist eine große Herausforderung. Es geht weiter. Wir haben gefragt, was ist ein Jünger? Wir haben gefragt, was ist ein Jüngermacher? Lass uns drittens noch fragen, was ist ein Multiplikator von Jüngermacher? Im Leben und Dienst des Apostels können wir einen weiteren Grundsatz beobachten. Überall, wo wir Paulus sehen, da war er umgeben von Mitarbeitern. Im Neuen Testament werden eine ganze Reihe genannt. Ich habe sie mal rausgeschrieben gestern oder vorgestern. Ich war erstaunt. Barnabas, Silas, Timotheus, Lukas, Aquila und Priscilla, Epaphras, Tychikus, Eubulus, Pudens, Linus, Claudia, Zenas, Apollos, Phoebe, auch Frauen waren dabei, Lucius, Jason, Sosipater, Tertius, Gaius, Erastus, Quartus, Stephanas, Fortunatus, Achaikus und noch andere. Das waren Leute, die in seiner Umgebung waren, mit denen er lebte, mit denen er Leben teilte. Und diese Leute bildete er zu Multiplikatoren von Jüngermachern aus. was du gehört hast von mir, das befiehlt treuen Menschen an. Das waren diese treuen Menschen, die um ihn waren, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Es soll also weitergehen an treue Menschen. Ron Chin erklärte uns heute vor einer Woche anhand von Lukas 16, 10 bis 12, wie man treue Menschen erhalten kann. Darf ich euch bitten, diese Stelle auch aufzuschlagen? Lukas 16, die ist mir wirklich aufgeleuchtet an diesem Nachmittag. Lukas 16, Vers 10 bis 12. Da sagt unser Herr Jesus, Lukas 16, 10, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Wie erhalten wir treue Menschen? Zuerst müssen wir ihnen kleine Aufgaben übertragen. Denn es gibt ein Prinzip, wer im Geringsten treu ist, der ist auch in vielem treu und umgekehrt. Kleine Aufgaben übertragen. Und dann, wenn sich junge Gläubige bewähren, dann können wir langsam die Verantwortung steigern. Aber es kann nicht angehen, dass jemand anfängt und will gleich beginnen zu predigen oder Hauskreis zu halten oder Chor zu leiten oder irgendwas in dieser Kategorie, sondern es muss beginnen, sich zu bewähren im Kleinen, treu zu sein. Ich konnte auch nicht gleich mit Predigen beginnen. Ich musste erst einmal Jungschar halten, mit 2, 3 Jungscharlern in Beinberg bei Bad Liebenzell. Das waren meine ersten Aufgaben, dort treu sein und einmal mit einem Teenagerkreis zu machen, mit einem allein und 2 Frauen eine Bibelstunde halten. Und ich sage es immer wieder, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, damals diesen 2 Frauen zu dienen, dann hätte mich Gott nicht vor Tausenden predigen lassen. Und so ist dieses Prinzip der Bewährung im Kleinen. Und dann, wenn wir uns bewähren, dann wird die Verantwortung gesteigert. Es gibt einen Prüfstein. Der Lackmustest für Treue im Kleinen ist hier nach unserem Herrn Jesus der Umgang mit Geld. Der Umgang mit Materiellem. Jesus sagt, wer mit dem ungerechten Mammon nicht treu ist, wie kann dem das Wahrhaftige anvertraut werden? Der Lackmustest für Treue im Kleinen ist der Umgang mit Geld. Wer mit Materiellem nicht umgehen kann, der kann mit Geistlichem erst recht nicht umgehen. So sagt es hier unser Herr. Würden nicht an dieser Klippe schon einige von uns scheitern? Aktive oder passive Schwarzarbeit ist keine Treue im Kleinen, denn die verborgene Wurzel der Schwarzarbeit ist fast immer heimliche Geldliebe oder Habgier. Unser Herr will Treue im Kleinen, das heißt im Umgang mit Geld und Besitz. Wenn wir hier nicht treu sind, kann er uns das Eigentliche, das Wahrhaftige nicht anvertrauen. So gilt es, einen täglichen treuen Wandel mit dem Herrn einzuüben, dass wir lernen, treu zu sein im Schriftstudium und Gebet um seinetwillen, weil er uns beschenken will, im Besuch der Gemeindeveranstaltungen, in übernommenen Aufgaben, in gemachten Zusagen, dass man sich auf uns verlassen kann, dass ein Ja ist und ein Nein. Das ist es, wo man sich im Kleinen bewähren kann und treu sein kann. Wenn Menschen gelernt haben, im Kleinen treu zu sein, dann kann ihnen das Eigentliche anvertraut werden. Auch das geht nicht immer im Handumdrehen. Vielleicht bist du zum Glauben gekommen und lehrst jetzt deine eigenen Kinder oder arbeitest heute in der Kinderarbeit der Gemeinde mit. Wenn du diesen Dienst in Treue ausübst, können aus den Kindern Jahre später gläubige Erwachsene werden, die wiederum ihrerseits andere lehren. Auch dann hast du diesen Dienst der Zurüstung zur Jüngerschaft und der Multiplikation gearbeitet haben. Auch ich muss mich da beugen. Ich habe es von Anfang an nicht so deutlich gesehen. Ich hätte es sehen sollen. Und ich habe auch nicht immer nach diesem Prinzip gearbeitet. Doch wie dem auch sei, wenn du in den letzten Jahren zum Glauben gekommen bist und du wurdest noch nicht zur Jüngerschaft zugerüstet, dann schnapp dir einen der Mitarbeiter beim Bart oder beim Zipfel seines Gewandes und sag: Her mit dir, ich will ein Jünger werden. Rüste mich zu. Ich weiche dir nicht von den Fersen. Ich bin jetzt hinter dir. Ich möchte in deiner Lebensgemeinschaft zum Jünger zugerüstet werden. Das ist der Grund auch, warum ich so gerne Brüder mit mir nehme zu Diensten, und viel zu selten gelingt mir das. Oft bin ich hinter welchen her und sie lassen sich nicht am Rockzipfel fassen, ja. Und ich möchte viel lieber noch Brüder mitnehmen, auch bei Diensten hier in der Gemeinde und auch auswärts. Eine letzte Folie wollen wir noch sehen. Die ganze Folie gleich auf einen Blick. Ein Beispiel ausgedrückt. Der Helmut ist ein Bruder in der Gemeinde. Es könnte auch ein Elfriede sein. Nehmen wir mal an, es ist der Helmut. Und er darf Uwe zum Herrn Jesus hinführen. Uwe wird gläubig. Und nun ist es sein Anliegen, Uwe auch zur Jüngerschaft zuzurüsten, einen Jünger aus ihm zu machen, und er verbringt viel Zeit mit Uwe. Er liest mit Uwe die Bibel, er hat mit Uwe Gebetsgemeinschaft, er nimmt Uwe mit in Dienste hinein, er gibt Uwe kleine Aufgaben und so weiter. Und Uwe wird ein Jünger. 1, 2, 3 Jahre sind vergangen, Uwe ist ein Jünger geworden. Und in der Zeit darf Helmut auch Reinhard zum Herrn führen, und der gleiche Prozess läuft hier ab. Und eines Tages darf Uwe seinen Bruder Andreas und dessen Frau Gabi zum Herrn führen. Und sie werden gläubig. Und nun darf Uwe an den beiden Jüngerschaft ausüben und zu Jüngern machen und multiplizieren. So sollte es sein. Das sollte jetzt nicht Helmut übernehmen und sagen: Geh weg, mach Platz, jetzt bin ich wieder dran, jetzt muss ich zu Jüngern machen. Sondern er sollte Uwe helfen, dass Uwe Andreas und Gabi zu Jüngern machen kann. So geschieht Multiplikation. Das will unser Herr. Das war sein Wunsch, und das hat auch der Apostel Paulus gelehrt. Helmut ist also zunächst ein Jünger, und wenn er andere weiterführt, ist er ein Jüngermacher. Und wenn er andere so weit geführt hat, dass sie schon wieder Menschen zu Jüngern machen können, ist Helmut ein Multiplikator von Jüngermachern. Das ist kein Titel, den man sich irgendwie anstecken kann, aber so soll es sein. So will es unser Herr. Und dass das keine graue Theorie ist, von dem wir hier sprechen, das haben wir schon letztes Jahr in Salzburg gesehen, als wir dort waren. Und das haben wir nun auch in Kalifornien gesehen. Ich glaube, ich kenne keine Gemeinde, es gibt vielleicht auf der ganzen Welt keine Gemeinde, die so konsequent nach diesen Prinzipien arbeitet, wie die Gemeinde, wo wir waren dort. Dort haben vor 24 Jahren 3 Brüder sich Woche für Woche getroffen und gebetet. Von 19 Uhr am Abend bis 5 Uhr morgens in der Früh, jede Woche. Auf den Knien gelegen, und sie haben ein Gebetsanliegen gehabt: Herr, lass unser Leben nach diesen Prinzipien verlaufen. Gib, dass wir diese Prinzipien verinnerlichen. Von Johannes 15, vom Weinstock und Reben, an dem man das Gleiche zeigen könnte, was ich jetzt heute Morgen nicht mehr tun kann. Lass unser Leben so werden. Und diese 3 Brüder hießen Gene Gibson, Fred Colvin und Ron Chin. Und wie hat Gott ihr Gebet erhört? Und welcher Segen ist weltweit durch diese 3 Brüder gekommen? Das kann ich wirklich nur so sagen. Und ich glaube, auch wir sollten dem nachstreben. Wir werden nie ein Fred Colvin werden und auch kein Gene Gibson, das brauchen wir auch nicht. Aber wir dürfen hier in unseren Verhältnissen einüben, was unser Herr gesagt hat: Mache zu Jüngern. Jesus hat es seinen Aposteln befohlen, Paulus hat es in Ephesus und an anderen Orten getan. Wir sollten heute das Gleiche tun. Ich muss zum Schluss kommen. Wenn wir das so hören, dann kommt die Frage auf: Wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir das umsetzen? Das hört sich alles so schön an. Wie sollen wir das in der Praxis umsetzen? Wie können wir mit unserer kleinen Kraft diesen großen Auftrag erfüllen? Die Antwort finden wir in Johannes 17, dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Wer es zum Schluss noch aufschlagen will, wir sind gleich fertig. Da sagt unser Herr Jesus in Johannes 17, Vers 4. Da betet er im Schatten des Kreuzes: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Wir deuten diese Aussage immer wieder auf das Werk der Erlösung, aber dieses Werk hatte er hier noch nicht vollbracht. Das ist am Abend vor der Kreuzigung. Es kann sich nicht auf die Kreuzigung beziehen. Welches Werk hatte Jesus vollbracht? Es war das Werk des Jüngermachens. Es war das Werk, das er seine Jünger zugerüstet hatte und sie dann als Apostel in die Welt senden konnte. Dieses Werk hatte er vollbracht. Und in den folgenden Versen betet der Herr Jesus nun für seine 11 Jünger, Judas ausgenommen, plus dem Apostel Paulus. Er betet für sie in den nächsten Versen 6 bis 19. Und in Vers 20 betet er für uns. Vers 20 betet er: Aber nicht für diese alleine bitte ich, für diese 11, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das sind wir. Wir sind die, die sich multipliziert haben durch den Dienst der 11. Da liegen viele Generationen dazwischen. Aber da sind wir eingeschlossen in seinem Gebet in Vers 20. Das sind die treuen Menschen, denen es anbefohlen werden soll, denen es die Jünger anbefohlen haben, und so ging es weiter bis zum heutigen Tag. Und darum vergiss es nicht. Wir haben seine Kraft, wir haben sein Auferstehungsleben in uns, seine Autorität und im Rücken sein unaufhörliches Gebet als hoher Priester beim Vater. Und Jesus betet für Multiplikation. Er betet für Vervielfältigung. Er hat für die 11 Jünger gebetet und für die, die durch ihr Wort an ihn glauben werden. Darum investiere doch dein kurzes Leben nicht in Dinge oder Gebäude, sondern gebe es doch an Christus und seinen großen Auftrag hin. Er hat gesagt: Ich will meine Gemeinde bauen. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Lasst uns zusammen aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir müssen heute Morgen mit einem Bekenntnis vor dich treten, dass wir versäumt haben, deinen großen Auftrag, deine letzten Worte so ernst zu nehmen, wie sie dir ernst sind. Herr, ich muss es auch persönlich bekennen, dass ich das einfach nicht so gesehen habe und nicht so praktiziert habe. Auch da ist Versagen. Aber Herr Jesus, danke, dass bei dir Vergebung ist und dass bei dir Neuausrichtung ist, dass bei dir Weiterführung ist, dass du uns wachsen lässt, auch in Erkenntnis und im praktischen Dienst. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass mein Dienst in Zukunft mehr von diesen Prinzipien geprägt sein darf. Und das bitte ich auch für alle unter uns, die gläubig sind, die schon Jünger sind, die schon in diesem Dienst stehen, dass wir an Kindern und Erwachsenen nach diesen Prinzipien arbeiten können, weil es dein Wunsch ist, weil du dafür betest, weil so effektive Arbeit im Gemeindebau geschieht. Herr, so wollen wir von dem, was wir gehört haben, uns bewegen lassen, wollen dich bitten, dass du uns da auch als ganze Gemeinde weiter wachsen lässt und weiter segnest. Amen.